Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox – Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören!
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch-Relevant-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und schön, dass du heute wieder dir anhörst, welche Tipps und Tricks es gibt, wenn man sich niederlassen möchte in der Kinder- und Jugendarztpraxis. Ich darf heute wieder sprechen mit Johanna Harris und Anke Steuerer. Guten Abend, ihr beiden. Und die kleine Serie, also klein ist sie ja gar nicht, unsere Serie, die wir zur Niederlassung in der Kinder- und Jugendmedizin hier aufzeichnen, nennt sich ja Blackbox Kinder- und Jugendarztpraxis. Schön, dass ihr heute da seid. Es ist heute ein Thema, das so ein bisschen breiter, also deutlich breiter angewandt werden kann. Also die Thematik, um die es heute gehen soll, ist ja, dass es unterschiedliche Formen gibt, eine Praxis zu führen. Also unterschiedliche Organisationsformen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und das heißt, dass natürlich auch jeder, der in einer anderen Disziplin sich niederlassen möchte, darüber nachdenkt, unbedingt eingeladen ist, heute zuzuhören. Jetzt habe ich lange gequatscht, langes Intro. Johanna und Anke, ihr seid ja total drin in der Materie, ihr arbeitet ja selber in der ambulanten Versorgung von jungen Patientinnen und Patienten. Welche Formen gibt es denn, eine Praxis zu führen? Also man kennt ja solche Begriffe wie Berufsausübungsgemeinschaft, das ja sehr sperrig ist, dieser Begriff. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich mich niederlasse und mit anderen Kollegen möglicherweise zusammenarbeiten möchte?
Ja, lieber Kai, ich fange gleich mal an. Die einfachste und wahrscheinlich althergebrachteste Variante ist die Einzelpraxis. Das heißt, ein Doktor hat einen Kassenarztsitz, arbeitet frisch fröhlich alleine vor sich hin und muss sich dann auch um keine anderen weiteren ärztlichen Kollegen Gedanken machen, hat aber natürlich auch die volle Verantwortung für alles, muss sich um Organisation und um alles komplett selber kümmern und braucht im Zweifelsfall, wenn er zum Beispiel mal krank ist oder irgendwie sowas, dann auch immer einen externen Vertreter. So habe ich tatsächlich angefangen. Ich habe eine Einzelpraxis übernommen und habe dann, weil meine Kinder sehr klein waren, zusätzlich relativ schnell eine Sicherstellungsassistentin genehmigt bekommen von der Kassenärztlichen Vereinigung, die mich unterstützt hat, damit ich nicht Vollzeit arbeiten musste mit zwei kleinen Kindern, sondern dass ich einfach etwas Zeit auch für meine Kinder noch hatte. Das kann man relativ problemlos mit der Begründung Kind beantragen und ist dann auch letztendlich eine gute Möglichkeit, da einige Jahre mit jungen Kindern zu überbrücken. Da das aber letztendlich doch langfristig gesehen keine so gute Variante aus meiner Sicht war und die Kolleginnen, die bei mir als Sicherstellungsassistentinnen abwechselnd gearbeitet haben, Lust hatten, gerne auch mitzumachen und wir zusätzlich einen weiteren Kassenarztsitz erwerben konnten, haben wir dann eine Berufsausübungsgemeinschaft gegründet. Und da waren wir dann letztendlich zu dritt mit zwei Kassenarztsitzen. Das heißt, die anderen beiden haben sich einen Sitz geteilt und ich hatte weiterhin meinen Sitz. Und so haben wir zu dritt auf zwei Kassensitzen gearbeitet. Berufsausübungsgemeinschaft heißt, man ist fachgleich, man ist mit dem gleichen Personal unterwegs und man betreut gemeinsam seine Patienten. Die Gemeinschaftspraxis ist ein etwas anderes Modell, aber ich glaube, Johanna, da kannst du mehr dazu sagen.
Ja, beziehungsweise die Praxisgemeinschaft ist anders. Das ist leider ein bisschen von der Wortschöpfung ganz ähnlich. Gemeinschaftspraxis ist im Grunde die BAG. Da ist man verheiratet und bei der Praxisgemeinschaft, da ist man wie in der WG. Das ist zum Beispiel mit anderen Fachbereichen bei uns. Ich finde es super sinnvoll. Es ist abwechslungsreich. Es schreien nicht nur Kinder, sondern es laufen auch Frauen mit dicken Bäuchen rum. Es sind auch mal ältere Leute in der Praxis unterwegs. Man hat da so Synergieeffekte. Zum Beispiel eben, wenn man mit Gyn sowas macht, dann sind die Schwangeren bei der Kollegin in Betreuung und die Väter noch bei unserer Internistin. Auch für die MFAs ist es abwechslungsreich. Die haben nicht nur quasi Eltern mit Kindern, sondern auch ganz andere Patienten. Es ist aber natürlich auch, ja, ein bisschen anspruchsvoller auch für das Team. Also es hat so seine Vor- und Nachteile. Von der Orga ist es so, dass man sich dann ähnlich wie in der WG quasi die Räume teilt, oftmals auch das Personal und gut festlegen kann, was man gemeinsam zahlt. Also das Toilettenpapier wird geteilt, aber zum Beispiel, wenn wir in der Pädiatrie jetzt spezielle Sachen brauchen, die die Gyn überhaupt nicht braucht, dann zahlen das natürlich wir. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Praxisgemeinschaft fachgleich zu machen. Sprich, zwei Pädiaterinnen sind beide in den gleichen Räumen, haben aber jede eine eigene Praxis. Das ist grundsätzlich möglich. Wir hatten das mal ein Quartal, aber das ist natürlich schon etwas komplizierter, weil da die ganzen Patientendaten, Kalender, Kasse, Abrechnung komplett getrennt sein muss. Und das ist dann ein bisschen unübersichtlicher für die Mitarbeiterinnen, als wenn das bei einer Gemeinschaftspraxis oder bei einer BRG quasi alles zusammenlaufen kann.
Mhm. Anke, du hattest gerade schon gesagt, es gibt diese Sicherstellungsassistenz, die man ja anheuern kann. Und es gibt aber auch das Modell, mit angestellten Ärzten zu arbeiten. Wo ist da der Unterschied?
Also die Sicherstellungsassistenz dient dazu, den Kollegen oder die Kollegin zu entlasten. Die Begründungen dafür können vielfältig sein. Das kann jetzt eben die Erziehung von Kindern sein. Das kann aber auch zum Beispiel die Pflege von Eltern sein. Das kann auch zum Beispiel Tätigkeiten in der Berufspolitik sein und vieles mehr. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, warum man eine Entlastung beantragt. Bedeutet aber, dass die Arbeit, die derjenige, der sich entlasten möchte, gemeinsam mit dem Sicherstellungsassistenten jetzt nicht in großem Umfang dann gesteigert wird, sondern es dient wirklich dazu, dass man eben entlastet wird. Und dann gibt es die Möglichkeit, jemanden anzustellen. Und wenn ich jetzt jemanden anstelle, dann brauche ich in der Regel für den auch einen Kassenarztsitz zum Beispiel.
Ja? Oder einen halben.
Oder einen halben Kassenarztsitz, ja. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber damit, also es gibt ja zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich möchte das nicht ins Risiko gehen, was jetzt die Praxis betrifft. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht längere Zeit in dieser Stadt bleibe. Ich möchte jetzt keine Investition tätigen. Aber es gibt wiederum ein Praxiskonstrukt, wo vielleicht zum Beispiel ein älterer Kollege aufhört. Und ein weiterer sagt, okay, ich kann mir auch vorstellen, zwei Kassenarztsitze oder anderthalb zu haben und dann auf diesen halben zum Beispiel jemanden anzustellen, der sich jetzt eben aktuell noch nicht festlegen möchte. Das sind aber dann alles letztendlich Fachärzte, das ist also Bedingung dafür. Und da braucht es dann natürlich vertraglich auch gute Regelungen, was wir dann später auch noch ein bisschen erzählen werden.
Und wenn ich das nochmal kurz nachfragen darf, der Unterschied zwischen einer BAG, also einer Berufsausübungsgemeinschaft, und einer Praxisgemeinschaft ist letztlich, dass man bei der Praxisgemeinschaft ja auf eigene Rechnung arbeitet und das klar getrennt ist und dass man bei der BAG letztlich gemeinsam die Patienten versorgt und dann irgendeinen Weg finden muss, um das Geld aufzuteilen. Ist das richtig?
Genau, also das kann man sich vielleicht tatsächlich eben mit dieser Verheiratet- und WG-Unterscheidung merken. Mit meinen WG-Partnern zum Studium habe ich eben verschiedene Ausgaben geteilt, verschiedene Einnahmen auch gehabt. Und dann aber, die Einnahmen haben sich sehr engrenzt gehalten, die Ausgaben sind hauptsächlich weggegangen. Und die Verheirateten in der BAG, die teilen sich alles. Also da ist auch sozusagen, da hängt man auch gemeinsam mit drin in der Abrechnung. Da wird auch eben gemeinsam in einen Topf eingezahlt, beziehungsweise das Geld fließt zusammen und dann muss man es untereinander aufteilen. Aber es ist quasi gegenüber nach außen ist es eine Sache.
Perfekt, das habe ich verstanden. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild, um das auseinanderzuhalten. Jetzt gibt es noch zwei Begriffe, die ich gerne klären würde. Und zwar hört man ja immer wieder von diesen MVZ-Geschichten. Was ist das?
Ein NVZ ist ein medizinisches Versorgungszentrum und da gibt es einen Besitzer und der muss jetzt eben nicht unbedingt eine Person sein. Das kann auch eine Organisation oder zum Beispiel eine Klinik sein, die eine MVZ gründet. Und dieses MVZ hat dann eben diese nämlichen Kassenarztsitze und kann auf diese Kassenarztsitze dann die Ärzte und Ärztinnen anstellen.
Das heißt, das ist nochmal so eine Organisationsstruktur obendrauf, sozusagen.
Genau. Und problematisch wird es bei diesen MVZs, und das ist das, was man vielleicht auch immer mal wieder ja so aus den Medien auch hört, wenn das jetzt MVZs sind, wo es letztendlich nicht mehr um einen ärztlichen Leiter geht. Das ist nämlich in dem Fall gar nicht zwingend nötig, sondern wenn eigentlich die Gewinnorientierung so ganz klar im Fokus ist und dann auch ganz bestimmte Art und Weisen, wie gearbeitet wird, so ein bisschen vorgeschrieben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, was vielleicht nicht immer unserem ärztlichen Ethos entspricht. Heißt aber nicht, dass das für alle MVZs gelten muss. Es gibt durchaus MVZs, wo es einen ärztlichen Leiter gibt und mehrere mitarbeitenden Ärzte, die alle ganz klar genauso arbeiten wie eine ganz normale BAG, sodass man da jetzt nach außen hin keinen Unterschied feststellen könnte.
Ja. Und dann wollte ich noch fragen, es gibt doch auch noch Weiterbildungsassistenten. Vielleicht können wir die auch noch mal einreihen in diese Begriffsklärung hier an dieser Stelle.
Also Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten sind eben noch keine Fachärzte, sondern noch in der Weiterbildung zum Facharzt, zur Fachärztin und können in der Praxis mit einer Weiterbildungsbefugnis angestellt werden. Also das muss möglich sein, dass man die weiterbildet, das ist eine gewisse Genehmigung, die über die Ärztekammer läuft. Da haben wir aber auch schon in einer anderen Folge kurz drüber gesprochen. Und mit denen ist es so, die dürfen nicht alleine arbeiten. Also die müssen quasi betreut werden. Da muss man gleichzeitig in der Praxis sein. Man muss die Fälle zumindest durchsprechen. Da gibt es gewisse Regularien. Und auch mit Weiterbildungsassistenten darf der Umfang der Praxis nicht massiv wachsen. Man darf mehr Zeit abrechnen, weil natürlich sozusagen der Zeitaufwand pro Patient dann steigt, wenn man es gleichzeitig nochmal erklärt. Aber es muss dann auch an gewisse Grenzen gebunden bleiben, wie viele Patienten man mehr dann versorgt sozusagen. Jobsharing war sicher noch ein Stichwort, das ganz wichtig ist in dem Zusammenhang.
Das hatten wir noch nicht geklärt. Genau, was hat es damit auf sich?
Jobsharing ist etwas, was auch so ein bisschen schwierig ist. Das kann man eingehen, also es kann jemand, der einen Kassenarztsitz hat, sagt, er stellt sich einen Juniorpartner quasi an. Also der den Sitz hat, ist dann der Seniorpartner und er stellt sich jemanden an und die beiden verpflichten sich aber auch dann gemeinsam, dass ihr Umsatz nicht mehr als um 3% des Gesamtumsatzes von vorher steigt. Und wenn man 10 Jahre lang im Jobsharing-Modell zusammengearbeitet hat, dann ist es tatsächlich so, dass man einen zusätzlichen Kassenarztsitz bekommen kann, wenn man den möchte. Aber Johanna hat da, glaube ich, noch was dazu zu sagen.
Ich glaube, man kann sich so ein bisschen merken, Jobsharing ist die Möglichkeit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wenn man keinen Sitz hat, an dem man den anstellen möchte. Also wenn man sozusagen seinen Sitz nicht richtig teilen möchte, aber auch keine Begründung hat für einen Sicherstellungsassistenten. Also wenn die Kinder schon groß sind und die Eltern aber noch fit und man nicht in der Berufspolitik ist, sondern einfach sagt, ich würde mir gerne das teilen, dann ist das Jobsharing eine Möglichkeit.
Lass uns mal, nachdem wir jetzt diese ganzen Begriffe geklärt haben, lass uns mal die Situation nehmen. Also häufig ist es ja so, dass man sich überlegt hat, man möchte sich niederlassen, man möchte eine Praxis gründen und hat aber gar keinen entsprechenden Partner, weil so ein bisschen hast du es gerade schon anklingen lassen, Anke. Das Thema Einzelpraxis ist ja so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, das stirbt aus. Das gibt es eigentlich nur noch selten. Da könntest du vielleicht auch noch kurz was zu erzählen, warum du denkst, dass das so ist und warum das vielleicht kein so ein gutes Konstrukt ist. Aber wie finde ich denn jemanden, der vielleicht mit mir eine Praxis dann gründen könnte oder wo ich vielleicht mit rein könnte in die Praxis?
Also als Praxispartner kann man sich überlegen, ob man ehemalige oder noch aktuelle Kolleginnen aus der Klinik fragt. Mit denen hat man schon mal zusammengearbeitet. Da weiß man so ein bisschen, wie die ticken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Fortbildungen oder eben in den lokalen Qualitätszirkeln oder PET-Netzen Kontakte zu knüpfen. Man kann auch tatsächlich über PET-Inform, unsere Plattform vom BVKJ, heißt jetzt bald anders, aber ist sozusagen noch die interne Möglichkeit zu schauen, okay, kennt jemand, der eventuell irgendwo mit einsteigen möchte? Was man sich überlegen kann, ist, dass die Fachbereiche gerne ergänzend sind. Also bei uns zum Beispiel hat meine Kollegin ein bisschen Allergologie-Fortbildungen gemacht. Sie hat keine Zusatzbezeichnung, aber hat da mehr Plan als ich. Und bei mir ist es die Kinder- und Jugendgynäkologie, da ergänzen wir uns einfach sehr schön. Wichtig ist aber vor allem, dass die Einstellungen in Bezug auf das Arbeiten, auf leitliniengerechtes Arbeiten, aber auch so auf die Alltagsempfehlungen, dass die recht ähnlich sind. Wenn jetzt eine Kollegin sagt, Fieber senken muss man ab 38,0 und die andere sagt, nee, über 40 ist total in Ordnung, dann verwirrt es die Patienten natürlich hochgradig. Das heißt, da sollte man ein bisschen ähnlich ticken. Es ist aber natürlich möglich, so verschiedene Schwerpunkte zu haben. Wenn man sich jemanden sucht, ist es wichtig, aufs Bauchgefühl zu hören, aber auch mögliche Problembereiche durchzudenken, also Probleme, die kommen können bei der Urlaubsplanung, bei ungeplanten Abwesenheiten. Ein Kollege kann in der Klinik fachlich und menschlich super toll sein, ist aber jede zweite Woche entweder selbst krank oder mit kranken Kindern zu Hause. Und dann muss man dann genau besprechen, wie das zum Beispiel in der Praxis funktionieren kann. Deswegen ist vielleicht auch die beste Freundin nicht die optimale Version, weil es dann doch mehr Konfliktpunkte geben kann, wenn man auch noch privat und beruflich sehr eng zusammenarbeitet. Aber das Bauchgefühl ist da ein guter, verlässlicher Partner im Grunde, plus aber dann auch Probleme so ein bisschen andenken.
Mhm. Kai, du hast es gerade gesagt mit der Einzelpraxis. Das klang jetzt gerade so ein bisschen, was gibt es für viele Probleme in der Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis? Ich denke tatsächlich, dass die Einzelpraxis vor allem deshalb so ein bisschen am Aussterben ist, weil die meisten doch die Tendenz haben, erstens sich gerne mit Kolleginnen und Kollegen auch auszutauschen und nicht nur das eigene Ding so zu machen. Und das ist jetzt letztendlich ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich vielleicht auch die Verantwortung nicht nur fürs Personal, sondern natürlich auch für die Patienten auf mehreren Schultern verteilen kann. Ich kann die einfach eine Kontrolluntersuchung zum Beispiel mal bei einer Kollegin einbestellen und kann sagen, schau du dir den Patienten doch bitte auch mal an, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Oder umgekehrt, wenn man zu zweit in der Praxis ist, kann man sagen, kannst du mal kurz mit drauf gucken. Oder was natürlich auch ist, ich meine, auch wenn man einen wirklichen Notfall mal in der Praxis hat und man ist als Arzt oder Ärztin nicht alleine in der Praxis, ist das schon sehr komfortabel, weil man darf ja nie vergessen, dass wir keine erfahrenen Intensivkrankenschwestern als medizinische Fachangestellte haben. Das heißt, wir haben ja kein Personal, das jetzt für den Notfall ständig tagtäglich trainiert, trotz natürlich der Notfallschulungen, die wir regelmäßig durchführen.
Wobei man sagen muss, dass sicher auch Einzelpraxen mit der Zeit in ein sehr gutes Fahrwasser kommen, sehr eingespielt sind und auch viele Bereiche dann extern abdecken, eben eventuell Zweitblick bei umliegenden Kollegen und dass da ja auch Kooperationsmöglichkeiten extern dann noch da sind. Manche Praxen haben gar nicht die räumliche Möglichkeit, dass da mehrere Ärztinnen tätig sind, muss man bedenken, wenn man was übernimmt, wo vielleicht nur zwei Behandlungsräume sind. Und manche auf dem Land sind froh, wenn eine Ärztin sich bereit erklärt, da zu arbeiten. Also es ist definitiv auch noch verbreitet und es ist auch tatsächlich eine Möglichkeit zu arbeiten jetzt, nachdem wir schon ganz viel vorgestellt haben, dass es auch viele Netze gibt, die außerhalb der Praxis existieren, kann man auch als Einzelpraxis gut über die Runden kommen mit kollegialem Austausch.
Ivana, du hast gerade schon gesagt, also potenziell ist es schon so, dass es auch zu schwierigen Situationen kommen kann in der Praxis, sei es durch längere oder regelmäßige Krankheitsausfälle oder ja, irgendwelche anderen unterschiedlichen Meinungen. Würdet ihr denn sagen, dass man unbedingt einen Vertrag braucht untereinander, wenn man jetzt zusammen in einer Praxis arbeitet? Oder wie ist da eure Erfahrung?
Ja, unbedingt, Kai. Also man braucht unbedingt klare Regeln für den Einstieg und aber natürlich auch so eine Exit-Strategie muss da letztendlich mit drin sein, weil es gibt ja durchaus auch Praxen oder Kooperationen, sagen wir es mal so, die sich aus irgendwelchen Gründen wieder auflösen. Es muss ja gar nicht irgendwie ein Streit sein, der das Ganze hervorruft. Es kann ja auch eine berufliche Veränderung des Partners sein oder so. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Es geht ja letztendlich auch meistens um eine nicht unerhebliche Menge von Geld, die man da investiert. Das heißt, man braucht am Anfang eine klare Regel und man braucht dann für den Verlauf, wie betreut man die Patienten gemeinsam, und man braucht auch eben diese Ausstiegsvariante, die muss irgendwo klar festgelegt werden. Und da gibt es Rechtsanwälte, die sich darauf spezialisiert haben, auf so Vertragsrecht, und auch teilweise sind es auch welche, die sich auf Arztrecht dann mit spezialisiert haben und solche Sachen wie so Praxisorganisationsstrukturregelungen da mit betreuen. Das ist sehr unterschiedlich, da muss man sich ein bisschen rumhören. Am besten eben auch bei den Praxen so in der Region, wer hat wo vielleicht welchen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Und dann ist es auch wieder so ein bisschen eine Sache natürlich des Bauchgefühls, weil wir sind ja alle keine Juristen, aber es braucht auf jeden Fall eine klare juristische Regelung, die dann auch im Streitfall, was natürlich wir alle immer hoffen, dass es nicht eintritt, aber dann muss das auch letztendlich eine Regelung sein, die Hand und Fuß hat. Johanna, ich glaube, du hast schon mal so die Situation des Exit, der Exit-Lösung gebraucht aus einer Kooperation.
Genau, also ich hatte am Anfang mit einer Kollegin übernommen und da hat sich mit der Zeit rausgestellt, dass unsere Schwerpunkte doch zu verschieden sind und wir hatten die unterschiedlichen Arbeitsweisen nicht ausreichend besprochen, sodass sich das dann so ein bisschen verfestigt hat, dass das Gefühl des Ungleichgewichts entstanden ist. Und da wäre dann ein ganz konkret ausgearbeiteter Kooperationsvertrag auch nützlich gewesen, um die Abläufe genauer zu regeln. Es hat dann auch so geklappt, aber mit einem guten Vertrag kann man sich dann Zeit und Nerven sparen. Und genau, ne, sie ist jetzt in einer anderen Praxis und ich habe eine neue Partnerin gefunden. Das passt soweit alles ganz gut. Und die Aufgabenverteilung ist deswegen auch ganz wichtig.
Meinst du damit so konkret auch jetzt Aufgaben innerhalb der Praxis, zum Beispiel die Bestellung von Material für die Praxis oder die Buchhaltung und so ein Kram, alles das? Meinst du auch, dass man das in so einem Vertrag tatsächlich festhalten sollte?
Wie genau dann so ein Kooperationsvertrag, wie exakt der ist, muss man dann schauen, ob das wirklich auf Dauer dann in so einem Vertrag festgeschrieben wird. Es sollte schriftlich irgendwo festgelegt werden, wer welche Aufgaben in welchem Umfang übernimmt. Wir haben das jetzt bei uns in unserem Viererkonstrukt, gibt es Personalminister so ungefähr. Ich bin die Finanzministerin. Dann gibt es eine Kollegin, die für Zubis Hygiene zuständig ist und eine noch für Internet, Telefon und alles Computertechnische. Das ist die eine Sache, aber natürlich auch im Bereich der Sprechstunde. Also wenn einer eben parallel 10 Infektpatienten anguckt, während der andere 2 psychosomatische Patienten bespricht, dann muss sich das für alle gut anfühlen. Also es gibt ja tatsächlich von den Schwerpunkten medizinischerweise auch sinnvolle Aufteilungen. Das muss aber eben auch so ein bisschen besprochen werden. Oder der andere macht vor Ort dann eher die Rückrufe, während die andere von zu Hause die E-Mails beantwortet. Und das muss mal ausgesprochen werden, wer was macht und in welchem Umfang das dann sozusagen gemacht wird, damit sich alle fair behandelt fühlen.
Spätestens, wenn es ums Geld geht, kann es ja wirklich auch zu gravierenden Störungen in den Beziehungen zu den Kolleginnen und Kollegen kommen, kann ich mir vorstellen. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel so eine Ehe eingegangen ist, wie es vorhin gesagt hat, also so eine BAG, dass man auch da ganz klar von vornherein besprechen muss, wie Geld aufgeteilt wird und wie Gewinn aufgeteilt wird, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, ja, also ich habe ja selber eine BAG und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind zu dritt Und tatsächlich ist es so, dass unsere Arbeitszeiten eben nicht gleich verteilt sind. Also man kann jetzt nicht sagen, man macht da so eine klare Regelung, jeder bekommt ein Drittel vom Gewinn oder sowas, sondern bei uns war das von Anfang an ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben uns dann entschlossen, eigentlich ganz am Anfang, dass wir unseren Gewinn prozentual verteilen anhand der Arbeitsstunden, die wir für die Praxis leisten. Und Arbeitsstunden für die Praxis heißt also genauso Patientenversorgung wie eben einkaufen gehen für die Praxis oder eben auch wie die ganze Buchhaltung für die Mitarbeiter zu machen, also die Gehälter zu überweisen, die Rechnungen zu überweisen, sich mit dem Steuerberater auseinanderzusetzen und so weiter. Und wir führen einen offenen Kalender, in dem jeder einschreibt, wie viel Zeit er für die Praxis verbringt. Und das wird am Ende des Monats zusammengezählt und dann wird eine Prozentualität ausgerechnet. Und so kann man das Geld verteilen. Und wir haben am Anfang gedacht, wir machen das, um einfach rauszufinden, wie tatsächlich der prozentuale Arbeitsanteil ist. Und letztendlich haben wir das jetzt seit 2007, also jetzt seit 18 Jahren gleich so, nein, seit 2009 in der Konstruktion, also nicht ganz, seit 16 Jahren in der Konstruktion durchgeführt, weil wir festgestellt haben, dass wir dadurch sehr, sehr flexibel sind, zum Beispiel was Urlaubstage betrifft, zum Beispiel was auch Fortbildungstage betrifft oder was eben Krankheitstage betrifft. Wir haben nochmal eine spezielle Regelung, wenn jemand länger krank ist. Aber ansonsten ist es eigentlich so, der arbeitet, kriegt das Geld letztendlich. Und wenn einer sagt, ich möchte gerne 3 Tage im Jahr mehr Urlaub haben, solange sich ein anderer findet, der sagt, ich springe dann ein und arbeite dann halt einfach ein bisschen mehr oder arbeite dann dafür einen ganzen Tag, was wir gegenseitig in guter Kollegialität hinkriegen, ist das ein extrem faires System, sodass wir unsere Urlaubsplanung fürs ganze Jahr in der Regel zu dritt innerhalb von 30 Minuten erledigt haben. Ohne irgendwelchen Stress. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Und deshalb sind wir von diesem Modus eigentlich auch nie weggegangen. Wovor ich auch unbedingt warnen kann, das Thema Privatpatienten ist immer wieder noch so Thema. Jeder hat seine eigenen Privatpatienten oder so eine Regel. Oder die Privatpatienten werden separat abgerechnet. Führt natürlich dann zwangsläufig zu einem gewissen Verteilungskampf. Jeder hätte gerne so viel Privatpatienten wie möglich. Dann kommt der eine Privatpatient mal zum anderen Doktor, der ist besonders nett zu ihm, also möchte der Privatpatient zum anderen Doktor schwerpunktmäßig für die Vorsorgeuntersuchungen wechseln, kann ganz ungute Verwerfungen machen. Das sollte man sich gut überlegen, alles in einen Topf und dann schön sauber aufteilen nach der Arbeit, die tatsächlich geleistet ist, ist wahrscheinlich unterm Strich, zumindest für größere Konstruktionen, wo so ein bisschen eventuell auch ungleichere Verteilungen auftreten können, eine ganz faire Geschichte. Wenn man sich sicher ist, dass die Arbeit ziemlich halbe-halbe ist, dann kann man natürlich auch 50-50 machen. Ja, das muss letztendlich jede Praxis dann für sich entscheiden.
Was ich auch nicht empfehlen kann und was auch zum Ungleichgewicht führt, ist, wenn man nach Arztnummer abrechnet. Also in der KV-Abrechnung ist ja eine Arztnummer hinterlegt zu jeder Ziffer, auf welche Ärztin oder auf welchen Arzt sozusagen diese Ziffern abgerechnet werden. Und wenn man danach schaut, dann ist natürlich zum Beispiel, wenn jemand Anfang des Quartals 2 Wochen allein in der Praxis ist, aufgrund von Urlaub der Partnerin, hat der natürlich deutlich mehr Anteil, weil ja da am Anfang vom Quartal einfach die Quartalsziffer abgerechnet wird. Und da kann die Partnerin dann am Ende vom Quartal den Patienten noch 10-mal sehen, würde aber ganz offiziell weniger Geld abrechnen können als zum Anfang. Und das ist tatsächlich keine faire Aufteilung. Bei uns ist so ähnlich wie bei der Anke, wir machen einen gewissen Teil 50-50 und den Rest von den Einnahmen nach Anteil der Sprechstunden. Wir zählen unsere Arbeit extern, nicht extra, aber auch nur, weil wir beide das Gefühl haben, da machen wir gleich. Und wir haben erst heute besprochen, dass wenn sich da irgendwie das Gefühl einstellt, dass unsere Urlaubstage irgendwie verschieden sind oder sich da ein Ungleichgewicht einstellt, dass wir dann doch was dran ändern. Aber im Moment fahren wir so auch gut.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure wirklich sehr hilfreichen Tipps, glaube ich, für jemanden, der noch nicht in dieser Situation gesteckt hat. Wenn ich einen Strich drunter ziehe, dann glaube ich, ist es extrem wichtig festzuhalten, dass man klare Absprachen tätigen muss, dass man auch durchaus Kooperationsverträge schließen muss, wo ganz klar drinsteht, wie die Arbeit aufgeteilt wird. aber wie man vielleicht auch wieder aus so einem Konstrukt herausfindet, ohne dass es da ja große Schwierigkeiten gibt, weil auch das muss man natürlich ja immer planen, also oder zumindest mit ins Kalkül ziehen, dass so eine Praxis ja auch von der Zusammenarbeit her scheitern könnte, auch wenn das natürlich keiner möchte. Vielen, vielen Dank euch beiden. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich habe hier auch was gelernt für mich und meine Praxis. ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.
Ciao. Okay.
Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.